Moin Moin, willkommen im neuen Jahr. Wir haben das Jahr 2025 und es ist ein besonderes Jahr, weil es eine 2 und eine 5 ist. Und ich finde, die Zahl 25 ist an sich irgendwie special.
Okay, die geben zusammen 7. Ja. 7 ist die Quersumme aus 25.
Wenn man dreimal die 7 nebeneinander stellt, dann hat man gewonnen.
Jackpot.
Wissen wir auch alle. Cristiano Ronaldo.
Ja, das weiß nicht mal ich.
Ist der CR7.
Stimmt, nicht? stimmt, natürlich. Ja. Natürlich. Oh. Ja.
Letztes Doku gesehen oder kurz angefangen zu gucken zwischen ihm und Mr. Beast, wie sie über YouTube-Videos so philosophiert haben und wie Cristiano Ronaldo seinen krassen Kanal, der übelst einfach aus dem Nichts durch die Decke gegangen ist, wie er den weiter boosten kann und was er da für coole Videoideen irgendwie von Mr. Beast irgendwie sich abkopfern kann.
Ja, da ging es noch ein bisschen um, hat er nicht auch irgendwie, ich weiß nicht, ob es eine Wette war oder so, aber ich habe nur irgendwann mal eine Schlagzeile gesehen, so nach dem Motto, Cristiano Ronaldo will Mr. Beast schlagen, so, also nicht schlagen im physischen Sinne, sondern im ich werde größer als du werden, so ein bisschen. War das so ein kleines Battle, die sich da angebahnt hat vielleicht?
Ich glaube, der ist gar nicht so weit entfernt oder hat
nicht? Ich habe das überhaupt nicht mitbekommen. Ich weiß nicht mal, dass der einen YouTube-Kanal hat, außer von diesem einen Schlagzeilen-Ding, aber ich wusste nicht, dass der überhaupt eine Relevanz hat auf YouTube. Wie witzig.
Ja, ich meine, der hätte da tatsächlich richtig gut
Es geht um YouTube, ne? Es geht jetzt nicht um eine andere Plattform, es geht um YouTube.
Ja, YouTube, der hat 73 Millionen Subscriber.
What?
Ich weiß jetzt nicht auswendig, wie viel Mr. Beast hat, aber ich glaube, dass so weit weg ist das nicht.
Aber ist da auch Content? Also hast du es gerade gesehen? Also ist es so, ich halte den Ball hoch
Videos.
Und so? Also ist es so Fußball-Skills
so,
oder ist es so Social?
Ja, schon komplett Fußball, aber eher so auf so Sachen wie Interviews, aber auch sowas wie ich kommentiere meine Spiele von früher. So. Das habe ich damals gedacht, als ich hier so ein Fallrückzieher-Tor gemacht habe.
Das ist ja sogar schon ein bisschen interessanter Content für Leute, die Fans sind. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, das von, keine Ahnung, Eminem oder so. Oder jetzt diese Linkin Park-Phase, die dann wieder so ein bisschen aufgeblüht ist und so, dann hat man sich ja auch auf einmal solche Sachen angeguckt. Und ja, krass. Ich unterschätze das immer, weil es immer noch so Schülerinnen und Schüler, also was heißt auch immer noch so, also sondern es ist immer noch das Ding, so, dass die halt irgendwie die Cristiano Ronaldo-Trikots anhaben und so, dass dann, wenn man so Vertretung hat in so einer 6. Klasse, das ist das Erste, was die einen fragen, nicht, wer sind sie, sondern Messi oder Ronaldo? Man ist immer so, keine Ahnung. So, also ich sage meistens irgendwie Messi, weil ich den irgendwie bei FIFA cooler fand von den Werten damals. Mehr Ahnung habe ich nicht. Und dann sind die immer enttäuscht.
Okay.
Ja, dann also merkt man, was
jetzt Ronaldo beliebter hat.
Ja, also es ist echt crazy, oder? Also dass da auch jetzt noch nicht so ein Mbappé oder so, dass die nicht in diesen, also andere so super crazy, super starke Spieler, dass die irgendwie nicht denen den Rang so ablaufen im Hype, weil die ja auch beide, Messi und Ronaldo, jetzt ja nicht so super, also aus meiner Sicht, likable oder sociable sind so ein bisschen. Also das sind jetzt ja nicht die, sich so groß anbieten und so eine super Fanbindung aufbauen, sondern du kriegst ja eigentlich nicht so viel von denen mit. Dann siehst du mal, dass eine komische Statue von Ronaldo gebaut wird. Dann siehst du mal, dass der irgendwie im krebskranken Kind hilft und so. Aber nicht so dieses, hey, like and subscribe und guck mal mich an, was ich für ein Typ bin, oder?
Ronaldo auf jeden Fall. Also, allein jetzt mit YouTube, aber ich glaube, vorher auf Instagram schon relativ viel gemacht.
Ich war es vorher auch auf Instagram so ein Ding.
Achso, hab ich mitbekommen. Okay. Messi weiß ich tatsächlich nicht. Okay. Ich weiß nur, dass er letztens entweder verklagt wurde, kurz davor war, verklagt zu werden, weil er jetzt in Lateinamerika so ein Sportsgetränk gemacht hat, was sehr, sehr ähnlich im Design ist wie Prime. Sodass Leute gedacht haben, oh, die haben eine Special Edition mit Messi gemacht. Das ist wahrscheinlich hier so für Argentinien extra was hergemacht. Dabei war es seine eigene Brand, aber man hätte auch sagen können, es ist vielleicht eine Special Edition.
Könnte man sagen, es war nicht Prime, sondern Crime?
Vielleicht war es Crime. Die Gerichte werden urteilen.
Aber jetzt mal ganz blöde Frage. Ist Prime auch irgendein Influencer-Getränk eigentlich? Ist Prime von irgendwem?
Ja, hier von KSI und Logan Paul oder Paul Logan.
Ah, von denen ist das. Weil ich habe nur mal immer mitbekommen, dass es ja so in der Schule auch so mega geboomt ist. Und ich dachte mal, es wäre halt so wie Kong und so, weißt du, diese, so einfach so ein Billo Energy Drink irgendwie, weil der ja auch, wenn du jetzt die Dose siehst, jetzt merkst du ja, also wahrscheinlich ist da weniger Budget reingeflossen, dass der fancy aussieht, weil wenn die dann irgendwie ihre 17 Monster Energy hinstellen und so, dann sieht man wenigstens, oh, das haben die wahrscheinlich, also haben sie nicht, aber dann denkt man so, oh, da haben sie sich Mühe gegeben, dass das so Kinder kaufen, weil die so fancy aussehen, und Prime sieht halt wirklich aus wie diese 1 Euro, 50 Cent Energy Drinks. Deswegen war ich mir nicht sicher, ob das so ein krasses Marketing-Ding ist oder einfach nur super günstig. Aber scheinbar ist es Marketing, also
Hype. Das ist sogar, ich finde es relativ teuer. Also mittlerweile ist es, also ich weiß noch, als es rausgekommen ist, gab es das erstmal gar nicht. Da wurde es so ein bisschen auf dem Sekundärmarkt gehandelt. Da konntest du dir so, weiß ich, irgendwer hatte da das irgendwie, ist an Prime gekommen, konntest du bei eBay irgendwie kaufen für 10er die Flasche oder so, statt Euro 50 oder. Und dann irgendwann gab es das auch bei Hit und Co. Und dann manchmal war es, hatte ich das Gefühl, auch immer noch teurer als nötig. So. Also es war nie so, dass man sagt, oh, das ist jetzt ein günstiges Getränk. Es war eher so, oh, ich taste mal. Und ich habe es natürlich dann gekauft.
Ach, hast du probiert? Wie ist es so im Ranking?
Vielleicht hätte ich es irgendwie so hardcore kühlen müssen. Aber ich fand es ist halt auf Kokoswasser-Basis oder mit Kokoswasser. Und für mich hat es sehr süß abgestanden geschmeckt. Weil es halt, wenn du so, stell dir mal vor, du trinkst halt so Kokoswasser mit irgendwie
das mag ich schon nicht so gerne.
Dran. Ja. Und das ist nicht eiskalt. So, dann hat das einfach so eine ganz, ganz komische Süße an sich. Und ich fand es nicht geil. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, so, es ist so erfrischend. Ich habe eher das Gefühl gehabt, so, es ist so, oh, das ist bestimmt healthy, ich muss das jetzt trinken.
Und, okay. Aber es ist ein ganz normaler Energy Drink sozusagen wie Red Bull, Monster und Co. Oder ist der, ist es so einer, der so eher sagt, Guarana und so ein bisschen.
Ich glaube eher so auf hier Hydrierung, Elektrolyte, weniger auf hier Hardcore-Koffein, glaube ich.
Okay, aber ja, ich weiß auch nicht.
So, auf jeden Fall machen die, glaube ich, relativ groß jetzt mittlerweile auch Sponsoring von so Sportvereinen.
Das ist mir noch nicht so aufgehört. Ja, hier Amazon haben doch so eine Kooperation.
Ja. Ich glaube, ich habe so ein Video gesehen, hier irgend so ein, ich glaube, Mark Cuban hier ist so ein Investor, der auch so bei Höhle der Löwe quasi in den USA mitmacht. Und der hat, glaube ich, so eine Basketballmannschaft oder irgendwas, oder ist Teilhaber. Und ich glaube, die haben das mittlerweile als Hauptsponsor oder so. Und ich glaube, sogar auch in Großbritannien gibt es ein paar Fußballvereine, die das jetzt mit als
crazy
mit so Teilsponsorship haben. Wo du halt so merkst, okay, das ist so richtig so aus den zwei YouTubern wird es jetzt so Business.
Mhm. Ja, es ist halt so ein bisschen The Red Bull Way auch so ein bisschen, ne? Also es scheint so ein bisschen, ne? Nicht so günstig.
Ja, ja.
Wir suchen uns den Sport, ne? Wir generieren auch vielleicht durch den Preis dann irgendwie so eine Art Verknappung oder so das Gefühl, so, das will man eher haben, als wenn es jetzt der 50 Cent Energy Drink wäre. Ah, witzig. Ja, interessant. Habe ich noch gar nicht so gesehen, weil ich hatte, das war so eine Phase vor, keine Ahnung, von einem Jahr, haben dann immer so, gab es dann auch so Rundmails unter den Lehrern mal so ein bisschen, also da hat irgendwie so Klassenlehrer, die so geschrieben haben, wenn ihr bei den Schülern Prime oder Takis findet, erklärt denen mal, dass das nicht so gesund ist, so ungefähr. So, weil die immer nur hingegangen sind und sich halt, und das ist halt, diese Takis wohl auch super teuer, also relativ teuer für so Chips irgendwie sind. Und da merkt man dann irgendwann, also selbst ich, der in Schule arbeitet und so, irgendwann bin ich auch so ein bisschen raus. Also ich kannte beides halt irgendwie gar nicht. Und bis heute habe ich gemerkt, kenne ich es auch so gar nicht. Ich kenne dann irgendwie noch, ja, keine Ahnung, anderen Quatsch so, ne? Aber das ging auch voll an meiner Marketingblase gefühlt so vorbei, obwohl man ja schon viel Mist so mitbekommt, habe ich das gar nicht mitbekommen. Ich wusste auch nicht, dass Logan Paul und KSI irgendein Ding für so deutsche 12-Jährige ist. Das war mir nicht klar. Also ich weiß auch nicht immer noch nicht, ob es das vielleicht so ist oder ob es einfach nur gut platziert wurde. Oder ob die wirklich diese YouTuber sozusagen verfolgen und da das mitbekommen, das weiß ich nicht.
Ja, kann ich auch nicht sagen. Mir fehlt so, also meine Social Media Bubble ist sowieso sehr englisch geprägt und insbesondere diese Schnittmenge zwischen auf Deutsch und für Jugendliche, Kinder, ist so, das ist für mich einfach so eine Blackbox. Ich habe keine Ahnung, was gerade, ob jetzt irgendwie noch Monte oder Unge oder wie der heißt der Dude. Also ob das so die Leute sind, ob es da irgendwie andere sind oder ob die alle Mr. Beast mit in der Übersetzung mittlerweile gucken.
Ja. Also, Papa Platte ist es denn auf jeden Fall immer noch.
Papa Platte, okay. Ja,
das ist so the thing. Aber ich habe auch das Gefühl, das ist so,
I don't judge.
Das ist so crazy, diese Streamerblase und so. Das ist so krass. Also was ja irgendwie auch eigentlich ganz schön ist, in Anführungszeichen, ohne Anführungszeichen eigentlich, was ja auch ganz schön ist, dass man das Gefühl hat, da ist auch viel Durchmischung irgendwie so ein bisschen. Also du hast das Gefühl, dass da schon jeden Tag neue, andere Größen so ein bisschen kommen. Klar halten sich manche Leute, wie zum Beispiel, das kriegt man immer so von so jungen Eltern mit, also die nicht mehr so jung sind, wenn die Kinder halt, keine Ahnung, so 5 bis 10 sind, dass Paluten immer noch ein Ding ist, der so groß wurde, als wir so 18, 19, 20, man hat ja auch so Minecraft-Let's Play schon gemacht, so quasi mit so Gronk, also okay. So nach Gronk, Pizmeat und so ein bisschen in diese Richtung. Und der ist wohl so der Kinder-YouTuber einfach, das ist so seine Nische geworden, so, wo ich auch dachte, der würde in unseren Welten nie existieren, ich habe noch nie irgendwas von dem mal vorgeschlagen bekommen oder so.
Ja,
aber
ja.
So kleine Kinder, das ist halt so deren Ding irgendwie. Da merkt man halt, wie groß manche Leute sein können, ohne dass man es mitbekommt. Also, und
ja.
Haben wir ja gerade auch gelernt, dass ich nicht mehr mitbekomme, dass Cristiano Ronaldo überhaupt einen YouTube-Channel hat und dann auch noch einen der wahrscheinlich zweit- oder größten der Welt. Das ist halt echt krass, wie man dann doch wie der Algorithmus einen halt hart bestimmt, so.
Voll. Das war witzig. Ich hatte heute einen Call mit einem Kollegen und dann sagt er so, oh scheiße, Mann, ich weiß nicht, was tun soll. Meine Tochter hat mich gerade gefragt, ob sie Squid Game gucken darf. Und sie ist so, wie alt ist deine Tochter? Die so, ja, 11. Und ich so, oh. Also ja, das ist so krass, weil alle in der Schule haben das geguckt. Oh. Und jetzt ist so die Einzige, die das nicht geguckt hat. Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll.
Crazy.
So, lasse ich sie jetzt quasi, wie soll ich sagen, zur Außenseiterin werden, weil sie die Einzige ist, die sie geguckt hat. Oder labern die alle Quatsch? Oder haben die es alle geguckt? Das ist eigentlich okay, weil wir alles geguckt haben, wird sie alle gleich verstört. What to do?
Das war, glaube ich, bei der ersten Staffel
schon. Das Problem habe ich
nicht. Ne, erinnerst du dich in der ersten Staffel? Bei der ersten Staffel, da war es auch so, da habe ich dir mal von erzählt, dass die an der Förderschule war ich dann noch und die wollten alle an Halloween, wollten die alle als so Squid Game-Leute gehen. Dann habe ich die mal gefragt, was die so kennen und die meinten, die kennen alle die Serie nicht, weil die nicht gucken dürfen, auf keinen Fall so, aber die kannten halt so Shorts oder halt TikToks oder halt keine Ahnung was. Die haben halt das dann so reingespült bekommen und kannten, glaube ich, auch gar nicht zwingend so die Brutalität der Serie im Zweifel, sondern die kannten
die Spiele.
Genau. So, ne? Und wussten, dass es ein bisschen verboten ist halt irgendwie. Ne, das heißt, wussten die schon, dass das irgendwie auch nicht so geil ist. Also für ihr Alter nicht so angemessen ist. Aber ja, das ist interessant, wenn man dann merkt, so wie Filme, Serien im Prinzip auf einmal bei einer Zielgruppe relevant werden, für die sie eigentlich gar nicht gedacht sind. Aber durch halt so Zweitverwertung durch Reacts oder ey Leute, passt auf, da dürft ihr nicht reingehen und so. Und das wird den Kindern vorgeschlagen, das finden die spannend und so. Es hätte bei uns damals wahrscheinlich genauso funktioniert. Also, wenn mir jemand gesagt hätte, das ist so brutal, das darfst du nicht angucken, hätte ich gesagt, ich habe Angst, aber ich will es wissen.
Oh, Scheiße, ich habe letztens so eine Wut gehabt, weil ich immer wieder in denselben Bubbles gelandet bin. Und ich wollte da einfach nicht rein, ich wollte auf was anderes hinaus. Zwar habe ich so, ich habe nach irgendwas gesucht, was so Alltagsprobleme im Haushalt mäßig, ich weiß es nicht mehr, ob es irgendwie, wie hänge ich ein Bild auf oder irgendwas,
so was Banales. So, kennst du das? Es ist so ein bisschen so, nutzt halt irgendwie Nahtrauen mit allem und dann wird alles besser.
Exakt, ja. So die Richtung halt, ne? Und was ich bin dann immer wieder, so, ich bin dann über Google quasi auf YouTube gekommen und es kam immer wieder auf Videos, wo du einfach weißt, da hat jemand so Frag Mutti genommen. Hat das von einer AI vorlesen lassen und hat so uns so ein Video generiert, quasi, wo das vorgelesen wird, aber halt in viel zu lang und gar nicht präzise. Und ich denke mir so, nein, ich will schon einen echten Menschen, der mir das so zeigt und so. Und egal, was ich eingegeben habe, ich kam immer wieder auf diese AI-generierten Videos. Ich fand die so schlecht und dachte mir so, wenn das Internet jetzt nur noch dieser Ort ist, wo du einfach nichts mehr findest und weil alle nur noch sagen, weil zum gleichen Zug sich so ein Video Werbung, wo dir jemand erzählt, wie er mit 0 Euro im Monat ein 10K-Business aufgebaut hat, weil er einfach AI nutzt, um Videos zu generieren. Denkst du so, ich versuche gerade von dir wegzulaufen, du bist überall, lass mich in Ruhe. Und dann bin ich richtig genervt gewesen. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, dann muss ich jetzt halt einfach ChatGPT fragen, weil das ist wenigstens, da weiß ich, dass AI mir die Antwort generiert.
Ja.
Aber ich komme nicht in diesen, ich will nach einem Menschen suchen und komme aber in diesen AI-Loop, obwohl ich das gar nicht will.
Aber exakt das Problem hatte ich letztens auch. Also, ich hatte zum Glück dann nicht noch diese witzige Werbung, das ist dann echt so full circle irgendwie. Aber, dass ich irgendwas auf was gesucht habe und dachte mir, Willi und André erzählen mir immer, dass sie jetzt so, dass sie dann für so Tutorials einfach YouTube-Videos quasi nehmen und nicht irgendwie, weil ich eigentlich immer so den Google-Artikel anklicke und sage dann, ja, was steht da drin und dann lese ich mir es durch und das ist halt irgendwie auch langweilig und blöd. Im Zweifel landet man dann doch manchmal, wo man genau weiß, was für ein Crap ist, auf gutefrage.net und denkt so, oh Gott, jetzt bin ich, wo bin ich jetzt gelandet quasi. Okay, nimm's mal YouTube-Links, so Vorschläge. Und es war exakt das gleiche Prinzip, dass man so dachte, ja, kommt zum Punkt oder also man hat sich auch so verarscht gefühlt, weil die rechte Spalte, die Videovorschläge, waren auch nur Müll. Also man hat so gemerkt, man war auf einmal so wo drin und du kamst auch nicht mehr raus. Also mit so, weil eigentlich würdest du ja denken, wenn ich jetzt gucke, How to Build aufhängen, klick auf ein Video, das mir nicht so gefällt. Die rechte Spalte sollte ja eigentlich voll sein mit, ja, dann guck es halt da oder da oder da oder da an. Ja, und das waren auch alles diese Videos. Das heißt, es scheint irgendwie wirklich so, weiß ich nicht, der Algorithmus wurde entschlüsselt und die Leute haben irgendwie rausgefunden, mit den und den Buzzwords und den Verlinkungen kriege ich irgendwie die Leute auf meine Videos. Das ist Wahnsinn.
Ja, das ist so auf so einer Meta-Ebene, das basiert auf so einem Interview, jetzt gerade irgendwie so im Rahmen der hier, wie heißt das, hier in Las Vegas, diese Konsumentenelektronik hier, Messe. Genau, da war irgendwie, ich glaube, das war der Chef von Nvidia, Grafikkartenhersteller. Da meinte er so,
der ist cool, naja, den mag ich. Finde ich witzig.
Wir sind so an einem Punkt, wo wir quasi alles, was im Internet verfügbar ist, wirklich alles. So, frag nicht nach der Quelle, aber es geht davon aus, alles wurde durchgeguckt, so. Lizenzen, egal. Alles an Wissen wurde jetzt quasi durchgenudelt, so. Also alles wurde einmal quasi.
Warte, du meinst es aber nicht von Menschen, sondern du meinst es von LLMs und solche Sachen, ne?
Ja, ja, genau, von AI quasi. Also wir haben alles, was wir finden konnten, quasi jetzt in diese Dinger reingesteckt. So, das heißt, auf der Ebene sind wir quasi durch. Mhm. So, klar, es wird immer wieder Neues geschaffen, aber so, geht davon aus, es wird auch automatisch eingesogen. Das heißt, wir haben das ganze Wissen der Menschen quasi jetzt in dieses Ding komprimiert. So, ist jetzt drin. Als nächstes gehen wir halt hin und sagen, wir brauchen jetzt quasi, kreieren synthetische Daten. Mhm. Also, die Idee ist halt, ne, so, ich lasse jetzt ein LLM einen Blogartikel schreiben über ein Thema und ein anderes liest das dann, kritisiert das und sagt, das kann aber so nicht stimmen und dann entsteht vielleicht ein Blogartikel, so ein bisschen nach wissenschaftlichem Prinzip, irgendwie wird neues Wissen generiert, indem man halt bestehendes Wissen kritisiert und dann neu kombiniert, bla bla bla.
Peer Review so. Per AI quasi, also dass die AI sich gegenseitig
quasi Peer Review. Ja, und damit wird jetzt versucht quasi noch mehr hinzukriegen, also noch mehr Wissen zu generieren. Aber dann ist auch irgendwie klar, dass es, glaube ich, so der nächste Schritt ist. Also es gibt so zwei Arten von Quellen von neuem Wissen. Das ist einmal der gute Frank, der sich dann hinsetzt und mir erklärt, wie man so eine Türklinke einbaut und ausbaut, das neue Video hochlädt und da kommt neues Wissen zustande. Oder, das ist jetzt der nächste Schritt, wir haben halt quasi Roboter oder irgendwas mit Kameras und Mikrofonen, was so durch die Welt läuft und Daten sammelt über die Welt. Und die dann quasi dann zurückspielt als Mutterschiff und sagt, hier, lernen. Ich habe hier was Neues entdeckt. So, ich habe jetzt was Neues gefilmt, was vorher kein Mensch gefilmt hat, aber das ist voll cool. Hier, ich habe neue Spezies entdeckt im Urwald, whatever. So, hier, dokumentiert das. Und das ist so spannend, dass wir quasi an einem Punkt sind, wo wir sagen, wir haben jetzt irgendwie so 20, 30 Jahre Internet hinter uns. Und wir haben all unser Wissen reingesteckt und alles, was wir hatten, egal ob es nackige Bilder waren von irgendwelchen nackten Menschen oder ob Lexikon haben wir nachgebaut, haben jetzt Wikipedia genannt. Alles das ist jetzt da, aber das war's. Wir haben nichts zu bieten im Moment.
Stimmt, das ist ein bisschen,
wie schnell das durchgesogen war. Also,
so ein bisschen, ja.
Ja, genau. Ja. Ja. Und dann denkst du so, oh, das war's. Wir können, also,
aber wir sind doch so überlegen.
So ein bisschen so. Ja, aber irgendwie war's das erstmal.
Ja. Ja, interesting.
Und, ja.
Ja, gut, man kann, also ich finde.
Irgendwie komisch.
Ja, voll. Also, das stimmt. So habe ich es noch nie gesehen. Das ist wirklich witzig. Also, ich finde, was ist noch so ein bisschen, was einen noch so ein bisschen ernüchtert, beziehungsweise was es jetzt noch nicht ganz so magisch macht, ist ja, dass es jetzt erstmal nur die Rezeption quasi war, also das Aufnehmen. Aber ich habe das Gefühl, beim Produzieren gibt es dann doch immer noch genug Quatsch sozusagen. Da fehlt es noch sozusagen. Aber trotzdem ist es allein schon beeindruckend, dass zumindest das alles irgendwie wo drin ist, so, und irgendwie jemand irgendwie gelesen hat, so, das ist schon ein spannender Gedanke.
Ja, weil ich find's, also, das hat sich bei mir so eingeschlichen. Irgendwann, weiß nicht, vor 2 Monaten, 3 Monaten, ich weiß nicht genau wann, aber irgendwann habe ich dann festgestellt, dass ich ewig nicht auf Google war.
Mhm.
Ewig nicht. Und außer in diesem einen Fall, wo ich was gesucht habe und dann verzweifelt bin.
Und da hast du gelernt,
lange nicht mehr auf Google.
Nicht.
Ja, und was wo ich einfach, und dann habe ich überlegt, wie mache ich das jetzt eigentlich? Weil es ist ja nicht so, dass ich habe ja trotzdem irgendwie immer so Bedarf nach Informationen. Und dann ist mir aufgefallen, so, ich habe so meine so 2, 3 Quellen. So, ne? Und mittlerweile weiß ich einfach ganz genau, okay, wenn es bestimmte Informationen sind, frage ich Grok. Wenn es andere Informationen sind, frage ich Claude. Und mittlerweile frage ich ChatGPT nie, weil ChatGPT ist irgendwie komisch. Aber zwischen den beiden und manchmal dann halt so, was jetzt neu dazugekommen ist, ein bisschen Midjourney, so für Image-Generierung. Aber das, ich wechsle halt nur noch zwischen denen und kriege damit alles gelöst. Ich habe einen Drucker quasi recherchiert, was für Drucker man kaufen sollte, dass zu perfekten Ergebnissen gekommen ist. Also in der Nachrecherche nochmal so gegengecheckt und gemerkt, boah, das war voll gut. Ja. Meine Nebenkostenabrechnung habe ich damit komplett gelöst bekommen. Für Arbeit ständig. Dinge, wo ich sage, oh cool, ich brauche jetzt keinen, also man ne, kann sich den Anwalt sparen oder die Frage. Oder dies. Also ich habe nur noch so Momente, wo ich merke, dank diesen Tools läuft alles. Und ich kann fragmutti.de und Chip Online und weiß ich nicht, Druckervergleich 24, der gespickt ist mit ausschließlich Affiliate-Links und Werbung, kann ich einfach skippen.
Ich das ist sagen, so angenehm. Das ist ja wirklich richtig cool, weil ich finde, man könnte ja dann so, also ich merke es ja auch in mir, da kommt so ein Gedanke hoch wie, ja, aber dann irgendwie, woher weißt du, dass es dann alles nicht irgendwie gesponnen ist und so weiter und so fort. Aber das würde ja unterstellen, dass chip.de, testsieger.de und diese ganzen anderen Sachen nicht völliger Quatsch wären sozusagen. Und deswegen, und da ja mittlerweile, also ist mein Eindruck, dass wenn du gerade so Produktsuche und so Waren- und Vergleichssachen haben willst, ist die erste Google-Seite einfach, also gekauft oder halt einfach auch AI-generated irgendwas. Also so fühlt es sich zumindest an. Das ist einfach nur random. Ich nehme die Bilder, füge die zusammen, was schon andere 8 Seiten gemacht haben, wird alles wieder verwurstet und keine Ahnung, was unter einem anderen Namen. Dass auch jede Zeitung, weil, also man ist ja dann manchmal noch schon so schlau und geht hin und sagt irgendwie 2025, dass man so sagt, okay, ich will das auch von jetzt wissen. Und dann siehst du, dass alle relevanten Zeitungen oder irgendwelche Online-Dinge haben für jeden Monat gefühlt von jedem Produkt, das du suchst, ein Ranking. Das dann so steht so, keine Ahnung, dann hat irgendwie die FAZ, hat dann den besten Blumentopf für den Mai 2025. Niemals habt ihr für jeden fucking Artikel, den es auf der Welt gibt, irgendwelche Produkttester und so. Also labert mich nicht voll, ihr Schweine. Und deswegen macht es ja total Sinn, in diesem Wust, in dem ja wir, die damit groß geworden sind mit Google und Co., mittlerweile den Überblick verlieren, dann eben zu sagen, gut, das ist so viel und es ist so viel Wust, ich brauche jetzt Hilfe von jemandem, dessen Home-Turf das sozusagen ist, der sich in diesem Wust eben auskennt, weil der einfach mehr Zeit und mehr Energie da reinstecken kann. Deswegen finde ich, klingt das sehr cool.
Und was halt, was für mich total faszinierend ist, ist, und das, glaube ich, können halt viele auch nicht leisten, also viele Menschen, die ähnlichen Job machen. Also jetzt, sag mal, du bist Tech-Reviewer, du machst jetzt hier so eine, also du bewertest jetzt die 10 geilsten Drucker in einer bestimmten Preiskategorie und was auch immer. Wenn ich aber dann wissen will, jetzt habe ich Drucker gekauft, das war ein Beispiel von gestern, so ein super geiler Drucker mit so schwarzer Pigmenttinte, so damit gestochen scharf und super geiler Drucker. So ein Epson zum Nachfüllen, keine Werbung. Also,
ich
glaube, so einen hast du auch.
Ja, ja.
Und der hat jetzt aber so statt 4 Kartuschen hat er so 6. Und das ist so spezielle Pigment-Dinger. Super geil, Hammer, hat alles gut geklappt. Jetzt ist das Ding zu geil, jetzt ist das zu schwarz. Also für normales Papier, dass das quasi durchscheint. Ich habe im Internet erstmal nichts gefunden. Aber das so ein LLM, das liest halt die Betriebsanleitung von den Dingen im Zweifel. Und hat die auch prozessiert und kann er sagen, ja, du kannst die Dichte einstellen. Du musst da und da klicken im Drucker und dann kannst du die Dichte einstellen.
Nice.
Also nicht so gut, aber das ist so nischig, da würde sich doch keiner hinsetzen und sagen, ich mache das YouTube wieder rüber, wie man die Dichte beim Epson irgendwas Drucker einstellt, damit das nicht durchsupscht. So.
Ja, und ganz ehrlich, dann landest du wieder im Epson-Forum von vor 4 Jahren, der Eintrag, scrollst runter, steht immer, Antwort steht unten und die Antwort steht aber nirgendwo. So, also dann,
und dann ist das so ein Link, hier, siehst die Antwort, du klickst drauf, bist auf Amazon gelandet, denkst du so, ja, danke für dich.
Exakt. Das ist halt echt immer der gleiche Quatsch. Also deswegen, ich finde, man muss ja wirklich sagen, dass sich das auch einfach geändert hat, dass heutzutage dieses, ich suche mal schnell die Information im Internet, das ist einfach nicht mehr so wie vor, keine Ahnung, 5, 6 Jahren oder so, weil sich die Dichte so erhöht hat und Menschen, wie du gerade auch gesagt hast, dass es so incentiviert wird, wenn die Leute einfach auf deine Sachen klicken, egal ob das, wie lange die darauf bleiben und egal ob es Bullshit ist oder nicht, das ist nicht mehr dieses gute alte, ja, ich habe das Problem noch schnell gegoogelt, so, sondern ja, und spannend ist ja, jetzt muss ich gerade noch dran denken, was du sagst, kann ja auch in der Hinsicht cool sein, wir alle kennen ja auch AGBs und so weiter und so fort, die wir alle immer lesen, weil man muss ja runterscrollen, dann hat man die ja natürlich alle gelesen. Und das kann dir ja auch dann im Zweifel so eine AI ganz gut abnehmen. Also das wäre ein ganz, also
alles, ja.
Nicht, dass ich das jetzt auf einmal machen würde und denken würde, boah, jetzt bin ich so viel cooler, aber theoretisch ist es relativ leicht, Steuerung A, Steuerung C, ab in die AI, sag mir, ist da irgendwas auffällig drin, dann habe ich zumindest mehr gemacht als vorher und an Zeit habe ich vielleicht 20 Sekunden investiert, was das anderes wäre, als ich lese wirklich diese AGBs. Und dadurch generiere ich ja schon einfach je nachdem, mehr oder weniger großen Mehrwert zu früher. Weil früher hat man es halt gar nicht gemacht. Klar, haben wir uns zwischendurch angelogen und haben gesagt, ja, ich habe ja auch die AGBs gelesen. Aber natürlich hat es keiner gemacht. So, und jetzt hast du zumindest die Möglichkeit.
Ja, das ist halt spannend, wie man plötzlich merkt, dass immer dann, wenn du riesen Informationsmengen hast, das kann Gesetzestext sein, das kann AGB sein, also irgendwas in Vertragsform, dass du da einfach merkst, das, was wofür ja Juristen ihrem ganzen Jurastudium so gedrillt werden, ist, ihr müsst jetzt quasi alle Gesetzestexte können, ihr müsst alle möglichen Fälle irgendwie kennen und ihr müsst in der Lage sein, quasi einen neuen Fall anhand dieser Gesetzestexte abzugleichen und so weiter, wo du jetzt einfach merkst so, oh, irgendwie, also für LLMs echt nicht so schwierig. Klar, jetzt müsst ihr sagen, ist das gut oder schlecht, aber die Kosten für einen Anwalt, Die müsste man jetzt neu kalkulieren, weil die Leistung an sich, die Auskunftsleistung für, hey, ich habe hier so einen Fall, wie würdest du das einschätzen? Also der Wert ist jetzt nahezu auf null gesunken, weil, und das habe ich jetzt bei Claude zum Beispiel ganz krass gesehen, du gibst dem so einen Nebenkostenabbruch, so 3 PDF-Seiten, sagst hier, was ist falsch, wenn was falsch ist, wie verhalte ich mich am besten gegenüber meinem Vermieter, was sind die nächsten Schritte, wie gehe ich das am smartesten an, und das Ding gibt dir quasi das, was ich von einem Anwalt erwarten würde, wenn ich ihn anrufe und sage, du hast ja Ahnung von Mietrecht, was wären so die nächsten Steps, so. Und
der sagt dann halt, bitte 400 Euro überweisen, so.
Ja, wir rechnen im Sekundentakt ab und neue Sekunden. Ja, aber das ist ja teilweise so witzig, ne? Du hast ja diese Anwaltsverträgen,
drin. Ja.
Ernsthaft? Aber da wird immer eine Abrechnungstaktung auch vorgegeben.
Oh, wie weil
du rufst die an und dann geht's los. Ja.
Ah. Ja. Spannend.
Und manche schreien da ein 60stel. Also jede Minute wird. Du hast eine Minute angebrochen. Ding!
Krass, das war mir nicht klar. Also,
aber an sich ist das total schön, weil wenn man sich überlegt, so, okay, Moment mal ganz kurz. Sagen wir, ist es nicht mehr so ein komplexes Feld, dieses ganze Thema, so Recht und Jura und Verträge und so, es lässt sich gut lösen für alle und alle können ihre Rechtsposition relativ gut einschätzen lassen. Dann können die ganzen Anwälte ja irgendwas Sinnvolles machen demnächst. Also können die ja, weiß ich, auf dem Feld ein bisschen hier so, weiß nicht, Erdbeeren pflücken, oder?
Ja, ich dachte, um nicht ganz so weit rauszugehen, wäre es ja auch nur, dass die dann die seriösen und sinnvollen, also wichtigen Sachen sozusagen nochmal darüber, also quasi entscheiden, so, ne? Weil ich könnte mir vorstellen, ist ja wie bei Ärzten, so, ne? In der Corona-Zeit hat man ja gemerkt, so, dann kam auf einmal Online-Sprechstunden, dann kam ja, bitte kommen Sie nicht für jeden Scheiß hier hin. Und das heißt, die sind ja überlastet an manchen Ecken. Und diese, sag ich mal, ersten, diese anonymen 5 Minuten, die du dann so eine Erstaufnahme machst bei irgendeinem Arzt und so.
Ja.
Oder Anwalt oder eine beliebige andere.
Ja.
Ich glaube, dass das dann wahrscheinlich echt relativ schnell gut ausgelagert werden kann. So, und dann haben die halt mehr Zeit für die wichtigen Sachen. Also in ihrem Beruf jetzt erstmal noch.
Ja, aber was das auch mit sich bringt, ist, du kannst, damit du im Miteinander noch irgendwie wichtig sein kannst, musst du dich dann auch in den wichtigen Bereichen dann auch extrem gut auskennen.
Das stimmt.
Also du musst quasi dein Skillset, du musst upgraden von ich bin halt Allgemeinmediziner und ich sag dir, trink Tee und ruh dich aus, zu, okay, keiner kommt mehr von mir in Erfahrung zu bringen, dass ich da Tee trinken muss und ich glaube, was ich so super gerne hätte, was das Allergeilste wäre so eine Art, das kann auch irgendwas sein, wo man irgendwie geht, aber es müsste sowas wie, weißt du, wo früher in jedem Dorf eine Sparkassenfiliale war, müsste jedem Dorf heute so eine Art kleine Bluttestzentrum sein, wo man einfach hingeht und sagt, hier, du tippst mit dem Finger und lässt da so ein paar Tropfen Blut in die Maschine gehen, scannst einen QR-Code, das wird dann im Hintergrund, das sind dann Riesenanlagen, das sind meinetwegen auch Menschen, die verarbeiten das, kriegst du später dein Blutbild aufs, oder eine halbe Stunde später, einen Tag später ein Blutbild aufs Handy, weil dann kannst du sagen, du kannst voll viele Themen lösen, ohne dass du einen Arzt irgendwie nochmal sehen musst. Und das ist immer das, was jetzt gerade nicht geht. So Urinproben, Blutproben, alle anderen Körpersekrete, was weiß ich, was man noch verprobt. Da musst du immer so, da musst du halt immer hingehen, weil da, die haben das Monopol auf Nadeln irgendwie gefühlt. Und ich glaube, sobald das aber gelöst ist, weil das ist schon ein guter Geschäftsmodell, glaube ich, so Blutbank as a Service, gehst du einfach hin. Die Corona-Teststation, das wäre es eigentlich. Und dann kannst du im Grunde genommen, kriegst du dein Resultat, sagst du hier, LLM, sag mal, was habe ich denn irgendwo einen Mangel? Wenn ja, gib mir das richtige Magnesium, was ich brauche. Ist es jetzt Citrat, ist es was auch immer, Oxid? Ich habe das gelernt, es gibt 6 Magnesiumarten. Und je nachdem, was du halt hast, brauchst du diese Magnesiumart oder diese, weil die unterschiedliche Effekte haben. Lange Geschichte, aber jedenfalls, ich sehe das voll. Also weil hier in Deutschland Krankengastbeiträge sind hochgegangen, ich habe die Lösung.
Ja, weil so der erste einfache Schritt war ja, ein kleiner Schritt in diese Richtung war ja so ein bisschen diesen Vitamin-D-Test, den ich mit Chiara gemacht habe. Weißt du, habe ich dir davon erzählt, den von DM irgendwie, wo du einfach selber dir den
Finger stickst
und einschickst. Also, das war echt ganz cool. Also du hast, habe ich gar nicht erzählt, das Ergebnis, ne? Also genau, du kriegst halt das Kit zugeschickt, du kaufst bei DM dieses Kit, da ist dann so wie, wir hatten es im Biostudium damals, einfach so eine Feder und da ist eine Nadel dran, drückst du dir auf den Daumen und dann macht das Pitsch und dann geht's in deinen Daumen rein sozusagen, wenn du nicht scheiß Kletterhände hast. Dafür ist es richtig kacke, weil das kommt durch die Hornhaut nicht durch. Ich musste so häufig da reinhacken. Das war richtig blöd, aber es tut gar nicht weh so. Und dann hast du so eine Karte dabei, so eine Anleitung mit so, wie bei Corona-Test quasi, mit so 3 Tüten und was wo reinmachst und so. Musst du genug Blut da auf diese Flächen platschen und so. Dann wirst du total, das ist eigentlich ganz cool gemacht, machst du dir gleichzeitig ja so einen Account auf der Website von denen. Das ist natürlich alles ein bisschen, das könnte schlanker und cooler sein, so, aber geht wahrscheinlich wegen Datenschutz und so weiter auch alles gerade nicht anders und ist auch okay, dass du halt darüber deine Daten kriegst. Und dann kriegst du so, weißt schon, ein weirder Brief, du gibst so einen Brief einfach, du wirfst einen Brief im Briefkasten, wo nur dein Blut so drin ist. Das ist schon komisch, fühlt sich das irgendwie an. Aber dann ist so, ihr Brief ist bei uns jetzt im Labor angekommen. Ihr Blut wird jetzt durchgecheckt. Du wirst da so ganz nett mitgenommen und irgendwann kriegst du dann den Bericht und relativ differenziert auch aufgedröselt. Das ist jetzt zu lange her, dass ich das jetzt großartig erzählen könnte, genau, aber du hast dann so verschiedene Texte, die relativ individualisiert auch klingen zumindest. Also das ist jetzt nicht, so ein bisschen wie so Zeugnisse quasi. Du hast diese Floskeln drin sozusagen, aber du hast schon das Gefühl, da wird einigermaßen klar auf das Eingang, was da steht. Und ich weiß zum Beispiel bei mir, was leicht erhöht, was es aber bei Vitamin D quasi nicht gibt so richtig. Also so eine, das ist, also war noch weit weg von irgendwie, man muss aufpassen mit Supplementierung oder sonst irgendwas. Bei Clara war es, glaube ich, leicht drunter so. Und das müsste man jetzt ja, da haben wir schon drüber gesprochen, das müsste man jetzt ja im Prinzip, damit es einigermaßen reliabel wird und so, irgendwie gucken, dass man das im Zweifel einmal alle 2 Monate oder so macht. Haben wir jetzt noch nicht geschaut, ob wir das machen wollen oder so. Aber das fühlte sich auf jeden Fall so vom Prozess und von dem Auswertungsbericht ziemlich seriös an. Und das klingt, finde ich, sehr nach dem, was du jetzt gerade beschrieben hast, weil ich habe keinen Menschen gesehen. Ich habe einfach Dinge getan und habe dann einen Brief eingeworfen und dann kriege ich Ergebnisse so ein bisschen. Deswegen, ich könnte mir schon vorstellen, dass es mehr in so eine Richtung irgendwie quasi geht. Die Frage ist halt nur, du brauchst, glaube ich, für so richtige Bluttests wahrscheinlich ordentlich Blutmengen. Und die Frage ist, ob die Leute sich selber Blut abnehmen und so. Ne? Das ist wahrscheinlich so ein bisschen das Problem.
Genau, das ist das Problem. Du bräuchst halt irgendwie so eine Stelle, die das safe macht. Wo du einfach, kann ja auch mit Blutspenden verbunden sein. Du kannst sagen, mach so halb. Irgendwie sowas. Und dann dafür ist es, ich glaube, bei Blut, wie war das? Ich glaube, Blutspende ist krass, die checken
auch jedes Mal. Die checken auch bestimmte Dinge auf jeden Fall,
Und das halt, ich glaube, das wäre schon ziemlich cool. Weil jetzt hast du gezielt Vitamin D gemacht und jetzt ist die Frage, ist das für so eine richtig gute, wie soll ich sagen, Prävention bräuchtest du wahrscheinlich irgendwie noch ein paar mehr Marker und dann irgendwie auch über Zeit, dass du einfach so eine Historie aufbaust. Das wäre schon ziemlich cool.
Ja, es ist jetzt so ein bisschen das, was 23andMe zumindest versprochen hat zu machen, weißt du noch? Weil wir geguckt haben, dass die pleite gegangen sind. Die haben ja so einen Health-Plan quasi angeboten, so wir begleiten dich aufgrund deiner DNA und Blutergebnisse, bla bla bla. Müsste man halt als so ein bisschen nahbarer, ne? Ich fände es auch ein bisschen merkwürdig, dann irgendwie das so immer nach Amerika zu schicken und keine Ahnung, auf irgendwas zu warten. Aber wenn ich jetzt wüsste, wie du sagst, du hast so Corona-Testzentren, diese Zelte werden einfach umfunktioniert hin zu, hier, nimm mal Blut ab und gib mir ein cooles Ergebnis im Zweifel von irgendwelchen Ärzten, die halt dann irgendwo sitzen und das so auswerten. Fände ich irgendwie ganz, ganz, ganz spannend. Da würde mich interessieren so ein bisschen, ob du mit deiner grandiosen Idee gerade quasi den Ärzten was wegnimmst oder ob die quasi froh sind, wenn sie das nicht mehr machen müssen. Ich kann das nicht so ganz einschätzen, wie bei den Anwälten jetzt gerade so, ne? Tritt man denen damit auf die Füße, wenn man denen sagt so, ey, ganz ehrlich, das kann dir abgenommen werden von so einem LLM oder gehen die da auf die Barrikaden und sagen, nein, das ist für uns eine wichtige, entweder sind die so realistisch und sagen, das ist einfach eine wichtige Einnahmequelle für uns, das ist zwar nicht besonders anspruchsvoll und nicht besonders cool, aber damit verdienen wir echt ordentlich Geld und das wäre schon wichtig. Oder die sagen, ey, das ist mit das Coolste eigentlich, so dieses Kennenlernen, Gefühl für den Kunden, Patienten kriegen ist wichtiger, als man denkt. Oder ist es wie bei mir beim Korrigieren, wo ich sagen würde, nimm mir das Korrigieren sofort ab, ist mir scheißegal. So, also take it. So, sag gerne, Lehrer sind doch unnötig, warum müssen die eigentlich korrigieren? Ja, korrigiert gerne wer anders. Hm. Das kann ich nicht richtig einschätzen, ob so, wie die das so finden.
Also, kommt bestimmt drauf an, du bist jetzt eher so der Dr. House-Typ oder bist du eher der Dr. D aus T? Mhm. So. No offense. Ich kann mir halt vorstellen, dass für viele ist das halt einfach, wie soll ich sagen, Teil der planbaren Abrechnungs-, Quartalsabrechnung, wo du einfach sagst, okay, ich krieg halt, weiß ich nicht, fürs Blut abnehmen und testen lassen, kriege ich vor Krankenkasse x Euro, dann kriege ich für Diagnostik x Euro und damit habe ich quasi den Maximalbeitrag pro Patienten fürs Quartal quasi eingespielt. Daher kostet mich ja auch nicht so viel Aufwand, weil Diagnose guckt sich eh keiner so richtig an und sagt am Ende des Tages, ja, erhöhte Cholesterin, bitte, das ist okay. Und das war es in der Regel. Mhm. Und abnehmen macht man halt einmal die Woche Batch. So, da kommen alle Mittwochs um 7 und dann wird halt irgendwie
20. Macht der Arzt nicht. Der, so, ne? Ist halt die Praxis dann
im Zweifel. So, ich kann mir halt vorstellen, dass es halt so einfach easy Abrechnungsposten ist.
Die Frage und ist, wahrscheinlich wie wichtig es ist, um die Maschine am Laufen zu halten, sozusagen. Weißt du, so nach dem Motto, wenn das wegfallen würde, dann würden nicht mehr genug verdienen oder so, keine Ahnung, um ihre Praxis zu laufen zu halten. Das kann ich halt nicht richtig einschätzen.
Hätte ich, wird es halt spannend. Weiß ich tatsächlich nicht, was. Also, ich kenne halt, also mittlerweile weiß ich halt, was so die Abrechnungsbeträge sind. Aber auch da, das ist halt noch was anderes, ob du halt gewisse Deckelungen hast oder nicht. Und ich habe halt letztens irgendwie noch so mitbekommen, dass du auch pro Patienten gar nicht so unendlich quasi abrechnen kannst mit der Krankenkasse, also der gesetzlichen, so eine Art Quartalsdeckelung hast. Deswegen manchmal gesagt wird, ja, wir können maximal nur einmal im Quartal irgendwie die und die Untersuchung machen. Kommen Sie doch am 2. des nächsten des Folgemonats wieder, dann ist das Quartal zu Ende. Das
ist bei Einlagen und, auch so und so, ne? Also das.
Ich kann mir schon vorstellen, dass so kleine Routine-Sachen, die halt schnell gehen, dass die halt dann, wenn die wegfallen würden, das mal wehtun.
Kann ich mir auch vorstellen. Dann,
Insbesondere halt je nachdem, was für eine Fachrichtung du auch hast. Ne? Und ich glaube, so gerade so im allgemeinmedizinischen Bereich, dass da einfach dieses Kleinvieh halt total viel abwirft, halt weil es über die Masse halt geht. Ne?
Ich fand es ganz spannend. Ich habe über Weihnachten Keras Tanten, Onkel, irgendwie so ein bisschen entfernt, Family, sind Ärztinnen und Ärzte, also irgendwie Zahnarzt und Anästhesistin und so weiter und so fort. Und dann ging es irgendwie darum, weil ich hatte das Gefühl, dieses Weihnachten war so ein bisschen geprägt von, also auch in der Familie, bei meinen Eltern jetzt nicht so großartig, also gar nicht, so dieses, die ältere Generation möchte der jungen Generation was mitgeben, so ein bisschen, ich weiß auch nicht so richtig, woher das kam, aber es war so ein bisschen so, oder besser gesagt, man möchte voneinander lernen, also wurde auch viele Fragen gestellt so, aber es wurde auch so viel belehrt, so ein bisschen, und dann hat sich so dieses Fenster so ein bisschen ergeben, um mal so zu pieksen und zu sagen, hier, hört mal, ihr als Ärzte, warum steht bei mir eigentlich immer auch drauf so, Beratung auch per Telefonsprecher und es wird generell, egal ob ich es über Dr. Lipp buche oder ob ich nicht mal angerufen habe oder sonst irgendwas, immer abgebucht. Und das haben sie mir dann, das ist jetzt auch schon zu lange her, aber grundsätzlich haben sie mir erklärt und ich habe es nicht verifiziert und so, aber ich habe auch nicht alles davon im Zweifel verstanden, aber grundsätzlich fand ich das spannend, weil man da gesehen hat, auf Arztseite, obwohl die natürlich weiterhin gut verdient haben und so, die sind auch beide jetzt nicht mehr aktiv im Dienst und so, aber kriegen natürlich so ein bisschen mit, haben sie quasi mir erklärt, dass Ärztinnen und Ärzte seit 25 Jahren quasi keine Gehaltsanhebungen quasi bekommen haben sozusagen. Und dann habe ich mich gefragt, ja, okay, ich frage mich, wer das irgendwie anhebt und so, das habe ich dann nicht gefragt, aber ich dachte, naja, aber ihr holt euch das ja über die höheren Sätze sozusagen im Zweifel rein, sozusagen. Das heißt also, früher wurde wahrscheinlich, keine Ahnung, 1,5-fach die Krone berechnet, heute ist es halt 2,5-fach sozusagen. Also darüber wurde es ja quasi geholt, was man natürlich auch kritisieren kann, im Zweifel, also weil das ist ja dann wahrscheinlich ein anderer Topf. über die Krankenkasse, anstatt irgendwie, wer zahlt das und so. Habe ich nicht so ganz durchgeblickt, aber da fand ich ganz spannend, um lange Rede, kurzer Sinn, dass bei Ärzten da auch ein gewisser Schmerz ist. Also, dass die quasi sagen, ja, wir werden auch echt nicht gut behandelt. Und so die Krankenkassensätze und so, das ist nicht so geil. Und wir haben auch jetzt irgendwie, welche Berufsgruppe sonst hat keine Gehaltsanhebungen bekommen in den letzten 25 Jahren. Da sind wir irgendwie mit die Einzigen, bla und so. Und das fand ich spannend, weil man selber denkt ja dann oft so, naja, Ärzte verdienen halt gutes Geld so. Und man macht so Witze, dann berechnen die mal die eine Schiene ein bisschen mehr und dann holen die sich da schon irgendwie ihr Geld rein und betrügen da so ein bisschen. Ja. Aber es war interessant, mal so die First-Person-View mitzubekommen. Wie auch immer die jetzt vergleichbar ist und so, aber es.
Weißt du, ob die angestellt waren als Ärzte oder ob die quasi selbstständig waren?
Genau, er hatte eine Praxis oder irgendwas? Er hatte auf jeden Fall, waren beide selbstständig. Also sie hatten eine Anästhesiepraxis und er hat eine, Zahnarztpraxis quasi. Sie hat aber auch im Krankenhaus gearbeitet, also beides so ein bisschen. So wie du.
Spannend. Weil ich glaube, so, was die wahrscheinlich, also ich jetzt spekulieren müsste, was meinen die mit, die Löhne würden nicht angehoben. Wahrscheinlich geht es da wahrscheinlich um die Abrechnungswerte, die du halt bei der gesetzlichen Wert in Rechnung stellen kannst. Also sagen kannst, weiß ich, für die Behandlung dieser Betrag und dann maximal so häufig pro Patient pro Quartal. So, ich kann mir vorstellen, dass das damit gemeint ist, weil ich meine, wenn du selbstständig bist, dann ist deine Rechnung, wie viel habe ich der Krankenkasse quasi abgerechnet oder in Rechnung gestellt im privaten Case, was habe ich an Kosten für Personal und Praxis, Miete, was auch immer, Heftchen, die du kaufst fürs Wartezimmer. Am Ende des Tages, was übrig bleibt, ist halt deins nach Steuern. Und deswegen, wahrscheinlich ist das damit gemeint.
Also nach dem Motto, wenn jetzt, keine Ahnung, eine Krone einfach kostet sozusagen 100 Euro und dieser 100-Euro-Betrag wurde nie quasi verändert, sondern du musst als Zahnarzt selber sagen, sozusagen, naja, dann rechne ich jetzt eben zweieinhalbfach die Krone ab, sozusagen, also 250 Euro, weil der Grundsatz quasi immer gleich geblieben ist, obwohl Material und so weiter teurer geworden ist, muss ich aber so jetzt quasi darüber arbeiten, vielleicht.
Ja, du kannst halt, also ich glaube, ich weiß halt, mit der Gesetzlichen ist das ja so komplett intransparent, du weißt ja gar nicht, was da abgerechnet wird, aber ich kann mir halt vorstellen, dass da auch, wie soll ich sagen, ich glaube, dass da gar nicht so das, was wir jetzt auch kennen, ist dieses, oh, ich rechne jetzt das zweieinhalbfache ab, weil ich kann. Ich glaube, das existiert in der Form, glaube ich, gar nicht so sehr. Es ist eher, hey, naja, ich kriege halt 100 Euro, wenn ich jetzt eine Krone mache. So, die einzige Chance, die ich sagen kann, ist, aber ich mache dir statt diese Amalgam-Geschichte, wie früher, mache ich dir jetzt die weiße Keramikkrone, aber da musst du selber ein bisschen was dazu zahlen, was wahrscheinlich so diese meine Optionen sind, um halt mehr zu verdienen, ist halt dieses, ja, ich kann aber auch noch ihr Vitamin D dazu testen, kostet mal 30 Euro extra. Ich glaube, über so Schienen und halt über Privatpatienten kannst du dich halt dann quasi, ja.
Das heißt, der Kassensatz sozusagen hat sich einfach nicht verändert. Also der gesetzliche Kassen, also die Gelder, die gesetzlichen Kassen sozusagen zahlen vielleicht, könnte ich mir vorstellen. Würde ja so ein bisschen dazu passen.
Vermutlich, wahrscheinlich so, ich kann mir halt vorstellen, dass es schon inflationstechnisch halt angepasst wird.
Das kann sein.
Das Interessante ist, wenn du es halt nur um die Inflation anpasst oder durchschnittliche Inflation anpasst, dann hast du halt nicht, wie soll ich sagen, mehr, also dein Lebensziel als Arzt wird sich dadurch ja nicht ändern. Du wirst zwar mehr verdienen, aber du wirst halt gleich Lifestyle haben.
Ja. Und im Zweifel werden die Materialkosten höher und so. Im Zweifel verdienst du sogar vielleicht weniger im Schnitt, wenn der Rest teurer wird für diese Behandlung, Personalkosten gestiegen sind, ohne Inflation sozusagen, auch so ein bisschen. Ne? Das macht so ein bisschen Sinn, finde ich. Jetzt erklärt sich das so ein bisschen mehr. Das war auf jeden Fall auch interessant, so wo ich dann gemerkt habe, okay, vielleicht sind die auch wirklich, also wir denken, guckt's gut, ne? Darum geht's nicht, aber vielleicht sind Ärzte eben auch froh um jede cheap Abrechnung, die sie irgendwie machen können. Zum Beispiel Dr. Lipp fanden sie nicht so geil. Fand ich auch spannend, weil ich so dachte, das ist doch eigentlich voll euer System sozusagen. Ist doch mega geil. Dann braucht ihr nicht mehr vorne als Personal sitzen zu haben, die dann irgendwie nervige Telefongespräche führen und so. Aber sie meinten, dass sie ganz viel mitbekommen von Kolleginnen und Kollegen, dass halt die Leute so unverbindlich buchen und nicht kommen und so. Das ist halt wohl viel mehr als früher ist, als wenn du selber die Person am Hörer hast. Macht total Sinn. Fand ich krass, aber weil ich, keine Ahnung, wahrscheinlich hat man so ein also einen eingeborenen Respekt vor Ärzten, dass ich immer so denke, ja, ich kann doch nicht den Arzttermin einfach nicht wahrnehmen. So, also ich könnte das ja, überhaupt ja nicht, weil ich würde immer denken, oh, ich muss bestimmt vor, wie bei so einer Flugbuchung, so ungefähr auf dem Level der ja, Ernsthaftigkeit ja ist das. So, ich kann ja das nicht stornieren, weil dann ist ja ein anderer nicht da gewesen. Wir wissen alle, wie spät man zu Ärzten kann und so. Aber ja, scheinbar ja, macht das ja viele. Anscheinend ist es, checken die Leute das nicht, was sie da gebucht haben und gehen einfach nicht hin und ist denen egal und die buchen bei drei Leuten die Termine und das wirst du irgendwie.
Ja, ja. Ja, das stimmt. Kann ich mir super gut vorstellen, dass das tatsächlich ein Problem ist. Mhm. Insbesondere halt dann, wenn du halt quasi sagst, na gut, ich muss jetzt die Woche voll machen, sonst ist das mit der Abrechnung zum Quartalsende nicht so sexy. Und wenn dir dann aber die Hälfte abspringt und du stattdessen hättest aber noch andere Termine haben können, ja, wo, also, ne, dann.
Ja. Ja, fand ich interessant. Ich habe noch einen Punkt zur CES. Hast du so ein bisschen Begleitung geguckt davon? Also was da so vorgestellt wurde und so?
Nur eine Fake News habe ich da, also einmal diese Satire mit dem Ei, ich weiß jetzt mitbekommen, das ist das Atom-Ei für zu Hause. Also so ein Gag quasi von so einer Firma, die haben quasi so eine Art, so ein Riesenei vorgestellt, so groß wie weiß ich, der Torso eines Menschen, aha, eines normalen Menschen, so groß, dass quasi eine Art Mini-Atomreaktor für zu Hause war. Du kaufst das, stellst in den Keller und das betreibt dann quasi dein Haus für 10 Jahre mit Strom. Du musst einfach nichts machen. So. Das war klangvoll geil. Ich dachte, ja, boah, nice, kauf, ich nehme 3, aber dann hieß es ja, war nur Joke.
Wie so ein fetter Akku quasi so ein bisschen.
So ja, ein genau.
Tauscht den aus. Witzig, nee. Eine Sache, das fand ich witzig, auf dem Level der Staubsaugerroboter, hast du das mitbekommen? Dass es da eine neue Variante gibt, das finde ich total witzig. Es kommen jetzt die ersten Modelle raus dieses Jahr mit einem Arm. Und dann sind wir so wie bei Black Mirror, kennst du diese Black Mirror-Roboter-Folge quasi? Dann hast du so einen Arm da drin und das Ganze, ich finde es wirklich ein bisschen cool. Dann klappt so eine Klappe auf, der hat so einen Arm und hebt so Sachen auf vom Boden und tut diese an vorher programmierte Stellen sozusagen. Kannst du ihm sagen, das sind deine 3 Ablageorte, wenn du hier sauber machst, ne, bitte bring die Sachen in diese Körbchen oder leg die da und da hin. Das heißt, ist natürlich total, braucht kein Mensch quasi, ne? Aber du sparst dir quasi noch mal einen Schritt mehr, vorher zu checken, ist denn der Boden auch überall cool oder wird irgendwas nicht funktionieren und so. Das war, weil es auch so futuristisch lustig aussah, das war irgendwie ganz witzig. Und es gibt irgendwie von Samsung kommt so ein Ball-y oder so, irgendwie so ein komischer, runder Roboter, der so auf 2 Beinen fahren kann, irgendwie so ein bisschen. Das sieht aus wie so ein Ball, der kann irgendwie so Sachen auf den Boden projizieren. Es wirkt wie so ein Kinderspielzeug, aber auch gleichzeitig so ein Begleiter irgendwie im Alltag. Das habe ich nicht so ganz verstanden, ehrlicherweise. Das war noch irgendwie ganz interessant und so, sich mal anzugucken. Aber erstaunlich wenig so Robot-News. Also es war jetzt nicht so der bipedale Roboter, der jetzt irgendwie dann deinen Haushalt schon macht. Das war irgendwie gar nicht so. Da merkt man, dass das für den Home-Gebrauch wahrscheinlich einfach noch zu weit weg ist und wir noch zu sehr in irgendwelchen Fabriken stecken damit.
Ja.
So Bildschirme, irgendwie, das finde ich immer nicht so spannend. Irgendwie 6K, whatever Bildschirme, die irgendwie keinen interessieren.
Ja.
Eine Sache fällt mir bestimmt gleich noch ein. Irgendwas war es noch, was auch noch ein bisschen witzig war. Aber komme ich jetzt gerade nicht drauf, ist auch nicht so wichtig.
Ja, schade, dass. Also, wobei ich glaube tatsächlich, dass dieses Jahr wird nochmal super spannend, was so diese Menschenroboter angeht. Ich glaube, ich habe so Preise jetzt gehört, so die so aufgerufen werden.
Mhm.
Und ich glaube, die Dinger kosten halt dann in gut quasi. Ich habe es gibt so einen chinesischen Anbieter, der ist ziemlich witzig. Der hat so eine richtig witzige Website einfach von so einem Roboter. Der kostet dann irgendwie 16.000 US-Dollar.
Mhm.
Aber ich glaube, realistischer so in gut sind eher so 25.000, 30.000, 35.000. Das ist eher so, okay, kaufst du jetzt ein Auto kostet so einen Roboter. Ja, ich glaube, das ist einfach noch so von, also so viel kann er in dem Haushalt gar nicht machen, dass ich sage, yo, sofort. Ne? Also,
ja, ich wollte sagen, das
ist ja schon ultimativ geil.
Konkurriert halt dann quasi mit dem Auto so ein bisschen. Ne? Ich kann mir schon vorstellen, dass es dann irgendwann den Tipping Point so gibt, wo es dann heißt, das Auto erspart mir irgendwie das an Stress und Zeit und der erspart mir so viel Stress und Zeit. Und dann wägst du wahrscheinlich irgendwann ab und sagst, naja, vielleicht.
Ja, also wenn ich jetzt einfach so durch meinen Alltag schaue, also ob es jetzt, geh mal in den Keller und mach mal Wäsche an.
Mach mal
und
Klimmzüge. Häng die auf und
mach mal Klimmzüge. oder ihr braucht irgendwie Wasser, fahr mal einkaufen, kauf dieses Wasser bitte, danke, und zahl mit Apple Pay, hier ist die Uhr. Ist ja auch witzig. oder keine Ahnung, oder ich weiß nicht, schnapp dir einen Staubsauger und mach einmal, saug mal die ganze Wohnung einmal. Das ist ja schon ziemlich nice. Also würde ich jetzt nicht doof finden.
Ja, aber, ja, ich bin mal gespannt, ob, wie es da eben so vorangeht, ob es so in die Richtung gehen wird, dass wir so als Zwischenstufe, so jetzt als Gesellschaft, sag ich mal, erstmal so 5 Mini-Roboter haben, quasi so Thermomix in krass, Staubsaugerroboter ja, in krass, whatever, die ultimative Waschmaschine, die halt irgendwie trocknen kann und fertig gebügelte Sachen auswirft, dass man halt so einzelne Paints quasi so einzeln auslagert, oder ob es dann doch, weil das wahrscheinlich auch einfach teuer ist und ja, irgendwie aufwendig, so viele Einzelprodukte, oder ob man nicht dann, dadurch, dass man jetzt schon potenziell relativ weit ist bei diesen humanoiden Robotern, ob man da nicht dann eher in die Richtung geht, naja gut, in 2-3 Jahren können die Geräte, die wir jetzt haben, von denen benutzt werden und dadurch brauchen wir das alles gar nicht und das wäre Verschwendung, jetzt in diese Richtung zu entwickeln und auch zu kaufen als Consumer. Das kann ich irgendwie nicht so richtig abschätzen, muss ich sagen.
Für mich fühlt sich sehr stark die Richtung tatsächlich an, zu sagen, mach einfach einen geilen menschenähnlichen. Siehst du, dass er ein bisschen kleiner ist als ich, dass ich das Gefühl habe, ich kann den wegboxen.
Wir kennen alle iRobot.
Ah, aber abgesehen davon, sorgt dafür, dass er so einen Wäschekorb irgendwie ohne Probleme heben kann. So, also es wäre einfach so, also auch von der Anschaffung, wie du gesagt hast, so von den Anschaffungsperspektiven her, kannst du sagen, gut, ist ja einmal das, das kann halt theoretisch alles. Und wenn du sagst, oh, ich bin jetzt umgezogen, hab plötzlich einen Rasen, mach mal Rasenmäher. Also du kannst halt wirklich alles, was jetzt so der Mensch machen könnte, kannst du halt auch auslagern. Gieß mal die Blumen. Also je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr kommen so Anwendungsfälle, wo ich sage, ja gut, kann der Staubsauger-Roboter auch eine Kanne mit diesem Arm greifen und dann so die Monstera hier im Hintergrund einmal gießen, ohne dass es irgendwie. Also ich glaube, es ist einfacher, einmal Mensch zu lösen und dann quasi sagen, hier, mach, was auch immer du da machen willst.
Ich glaube auch, weil du halt viel weniger erwartungsintensiv und alles Mögliche bist. Ne? Also je mehr Technik du in den Produkten verbaust, desto anfälliger sind sie im Zweifel. Ja. Und dann, du sparst dir einfach sehr viel Entwicklungskosten und alles Mögliche. Wenn du einfach die Spülmaschine, die ja gerade, keine Ahnung, ob bei der Spülmaschine an sozusagen, wie gut kann eine Spülmaschine sein, an der Qualität noch viel rausgeholt werden kann. Ich habe das Gefühl, da sind wir wahrscheinlich relativ nah an Peak. So, alles andere ist einfach irgendwie Spielerei und keine Ahnung was. Und das, wenn diese Produkte quasi gerade so perfekt eigentlich funktionieren für den Menschen, wäre es irgendwie so quatschig, da jetzt erst diese Zwischenstufe zu holen, um dann nachher festzustellen, naja gut, aber eigentlich können wir unsere Produkte, die wir gerade gut warten können, wo wir Ersatzteile haben und so weiter, können wir eigentlich gut damit bedienen.
Ja. Ich habe nur ein Produkt gesehen vor paar Monaten ging das mal so ein bisschen in meiner kleinen Bubble mal so ein bisschen nicht viral, aber es habe ich ein paar Mal kurz hochgespült. Und zwar war das ein Herd.
Nee, habe ich nicht bekommen.
Das ist ein Hightech-Herd. Wäre perfekt eigentlich für hier diese Konsumentengeschichte Messe da. Das Ding war, im Grunde genommen war das quasi eine Herdplatte in einfach mega cool designt.
Was kann man da rausholen bei Herdplatten? Irgendwie habe ich das Gefühl, es kann halt nur schwarz und rund sein. Aber
ja, es war so ein bisschen so, ich vergesse von früher noch diese Stahlplatten, die so ein bisschen so höher gingen quasi, wo du quasi so diese Ränder, also diese Kochfeldränder hattest. Also nicht mehr dieses flache Glasplatte, sondern so Glasplatte mit so geilen UIs, also mit so geilen Bedienelementen, aber dann auch diese oldschool aussehenden, so auch ebenfalls Glasdinger, induktionsmäßig.
Okay.
Und der Trick bei dem ganzen Ding war, du konntest, also es hatte eine riesen Batterie quasi mit eingebaut. Und die Idee war, dass das quasi neben deiner Wallbox, die du Energie speichert von deiner Solaranlage, quasi geht ein Teil der Energie quasi halt dort gespeichert, um für die Herdnutzung bereitzustehen. Und das Coole war halt, du konntest dadurch, dass das Ding quasi sowohl Strom aus der Steckdose plus Batterie kombiniert, die haben das dann irgendwie so gebaut, dass du einfach da so eine Art Leistung durchballern konntest durch diese Induktionsspul, dass du quasi in 2 Sekunden gefühlt oder 4 Sekunden halt kochendes Wasser hattest. Also es war dann so, der Effekt war halt so, hey, noch schneller, kein Problem. Und du denkst, okay, wer braucht das?
Niemand, ja,
das
ja,
ist cool, aber, irgendwie ja, schon. Ja. In meinem Zukunftstraumhaus wäre das irgendwie ein nices Add-on. Ja, kostet 20.000 US-Dollar. Ist das nötig? Nein, habe ich das Budget auch nicht. Aber wäre es cool, irgendwie trotzdem schon. Ja. Und wenn du dir vorstellst, da steht also so dein Roboter und kocht an dem Ding für dich irgendwie Spaghetti Bolo, dann, also sehe ich mich schon irgendwo. Also, wo du merkst, so, das ist irgendwie so eine Nische, wo du also merkst, okay, da geht halt schon noch was.
Ja.
ist es nötig? Nein, aber gegen was? So rein physikalisch? Wahrscheinlich schon. Mhm. Wird sich das im Massenmarkt durchsetzen? Auf gar keinen Fall. Ist es für so ein paar Leute super geil zu haben? Vermutlich. Und das ist wahrscheinlich auch deren die Geschäftsmodell. Das ist halt, okay, wir machen hier so einen Ultra-Luxus-Herd, den irgendwie 0,1% der Weltbevölkerung kaufen wird. Und damit sind wir glücklich, weil wir irgendwie das Ding für 20.000 Euro pro Stück verkaufen.
Naja, das gibt es ja bei ganz vielen so Luxusartikeln, so, die dann nur davon leben. Ich hatte das Erlebnis so ein bisschen mit einem Ticken weniger fancy, aber es hat mich schon immer fasziniert, weil es ihn auch schon mittlerweile relativ lange auch so gibt, so dieses Modell, mit richtig Küchentalk, mit so einem, Wasserhahn, so heißen die Dinger. Ist überhaupt nicht fancy, aber ich finde es einfach so cool in der Vorstellung, dass dein Wasserhahn kochendes Wasser geben kann, Sprudelwasser, und das war's. Also, dass du quasi einen Filter drin hast, der irgendwie Kalk rausfiltert, sodass du dir halt so ein Britta-Ding im Zweifel sparst, was wir jetzt hier zum Glück nicht brauchen, aber dass du keinen Wasserkocher mehr brauchst und dass du keinen Sprudler mehr brauchst sozusagen und keine Wasserkisten mehr kaufen musst, stelle ich mir so cool vor, dass du, also wirklich, dass du heißes Wasser, also kochendes Wasser aus deinem Wasserhahn kriegst und dann auch so Sprudelwasser und so. Denke ich mir, da sparst du so viele coole, also so viele nervige Geräte. Chiara hat aber schon gesagt, irgendwie hatte mal ein, zwei Freundinnen von ihr hatten so ein Ding oder so und die seien wohl relativ fehleranfällig irgendwie, dass dann irgendwas halt nicht funktioniert, weil du halt schon relativ wahrscheinlich viel Kram da zusammenlaufen hast in einem Gerät, das täglich relativ viel genutzt wird und nicht immer so super feinfühlig vielleicht. Aber das stelle ich mir einfach cool
vor. Das,
Kombination
ich hatte das,
von Shit.
Im Arbeitskontext, ich hatte in irgendeinem Büro, wo ich mal war, gab es das. Ich glaube auch, wenn ich mal nach Estland fahre, da in dem Coworking Space gab es das auch. Das ist schon super cool, weil es super, so wie soll ich sagen, bequem ist. Also du musst dir keine Gedanken machen, trinke ich jetzt einen Tee oder nicht, sondern du sagst einfach, pff, und es kommt heißes Wasser raus. Mhm. Schon irgendwie nice. Und das Einzige, was ich jetzt selber kenne, ist, ist von der einen Firma, wo ich gearbeitet habe, wo ich quasi mit diesem Teil der Büro-Equipments war, wo du auch mal Wasser ziehst und merkst, oh, Sprudler ist leer. Mhm. Und dann musst du trotzdem so eine Kartusche holen. Oder, oh, Filter ist dreckig, musst du jetzt getauscht werden, sonst blockiert das Ding. Also, ich glaube, was halt dann super nervig ist, ist, weil du halt immer erwartest, dass es halt da ist, ist es dann, wenn es halt eben in dem Moment aus irgendwelchen Gründen dann nicht funktioniert oder du dich halt nicht drum gekümmert hast, halt eben Ersatzfilter oder was auch immer zu holen. Alles super, also es fällt halt leider nicht so, also es bleibt immer noch so der Rest extra Aufwand, Wartungsarbeiten irgendwie bleiben halt trotzdem übrig.
Ja. Da kann ich nicht so richtig einschätzen, wie es ist bei so einem Zwei-Personen- oder Drei-Personen-Haushalt im Zweifel, anstatt zum Büro sozusagen. Also, oder ob das dadurch vielleicht sogar noch eher schlechter funktioniert, weil du einen gewissen Durchlauf brauchst, keine Ahnung, aber das, das romantisiere ich mir immer so ein bisschen, so ein Ding.
Ja, ich habe jetzt mehr Berührungspunkte jetzt auch wegen der Nebenkostenabrechnung mit dem Thema Heizung und Keller und dem ganzen Kram. Und an sich finde ich das System an sich ja, also was man so haben kann, so in einem Haus, wie so Heizung und so funktioniert, super smart. Und dennoch denke ich mir so, ist das nicht voll cool, weil man noch so extra so Gadgets irgendwie da drin hätte, ne? Also zum Beispiel jetzt Wasserfilter, ne? Jetzt kann man sagen, okay, warum nicht auch für das Wasser, mit dem ich mich wasche, so? Also warum macht das nicht direkt quasi im Keller als Riesenfilteranlage? Ja. Weil so, ich habe es jetzt verstanden, heutzutage ist es so, du nimmst halt das Wasser, was halt raus, was du halt zugespült bekommst von den Stadtwerken. Es wird erhitzt mit halt, ne, als so Bakterien und Keime und so sterben. That's it. So, du könntest ja noch 1000 Filter da reinknallen und sagen, hier, dann wird das noch aufbereitet in irgendeiner Form oder kommt noch Sprudel dazu und was auch immer. Du könntest das halt richtig cool machen.
Dein Magnesium muss ja noch rein.
Genau, ne, die ganzen Mineralstoffe noch rein hier. Also hast du so, ist das ja so cool wie beim Drucker, dass du so Fächer hast, wo du so Sachen, so Salze reinkippst.
Stein und Salz und so,
ja. Und dann wird dein Blut quasi zurückgespült und dann ändert er die Mischung und sagt, hier ein bisschen Vitamin D noch dazu für den Winter. Also, wo du merkst, da kriege ich eigentlich voll viel, aber irgendwie fühlt sich das nicht so an, als wäre das so ein Themenbereich, der irgendwie sich entwickelt, sondern es ist halt so, okay, ja, Wasser. Passt schon. Muss reichen.
Ich habe noch zwei kleine Themen auf der Liste, die so ein bisschen in das Thema passen, also in die Themen, die wir gerade besprochen haben. Aber das ist auch nur schnell abgehakt, weil es ist einmal VL-Leistung und einmal Steuererklärung, weil ich mir überlegt habe, ob ich dieses Jahr vielleicht anfange, also jetzt 2025 anfange, meine Steuererklärung vielleicht sogar mal selber zu machen. Liegt aber nur daran, ist nur daran davon getriggert, dass ich in irgendeinem Podcast eine witzige Werbung gehört habe über hier diese klassischen Steuerprogramme, wie heißen die, Wieso und noch irgendwie anders, keine Ahnung, wie heißen sie. Dass die jetzt coole AI verbaut haben quasi, dass du mit der so chatten kannst und sagen kannst so, hier, was kann ich hier noch optimieren? Sollte ich quasi noch ein bisschen Geld spenden, damit es irgendwie besser wird und so weiter und so fort? Und dann dachte ich, das wäre schon mal so viel mehr Interaktion, als ich mit meinem Steuerberater habe, der mir halt einmal im Jahr einen Brief schickt und ich dann sage, hier, und der dann sagt, okay, hier, Rechnung, bitte viel Geld. Und dann denkt man so, kann man das nicht einfacher haben? Aber dann weiß ich halt immer nicht, also weil ich da mich da noch nicht reingefuchst habe, sondern eher so ein Gedanke erstmal gewesen, wie nervig der Aufwand irgendwie dann doch ist. Weil, also was ich einfach merke ist, ich habe einfach keine Fragen an meinen Steuerberater so. Also ich, das bringt mir, also weil man könnte sagen, das ist ja cool, wenn man dann so Fragen hat, dann kann man so, ne, und so. Aber ich mache mir dann halt die Mühe und schreibe dann irgendwelche Mails und keine Ahnung was. Und dachte ich, okay, dann ist die Frage, nutzt du diesen Service überhaupt so sehr, wie du ihn eigentlich nutzen könntest, was ja eigentlich cool wäre so. Ja, dann dachte ich, dann kann ich es auch selber machen, weil meine paar Dokumente nehmen und die in irgendein Programm schmeißen, kann ich auch. Die Frage ist nur, wie easy dieses Programm ist. Das muss ich mir eben mal angucken. Ich glaube, mein Vater macht das damit zum Beispiel. Den kann ich einfach mal fragen und so. Ich weiß nicht, wie du es machst.
Also lass uns mal so eine Fantasiekonstrukt spielen und sagen wir mal, es gäbe so ein paar Menschen in meinem Umfeld, denen ich das vielleicht mal gezeigt habe, wie sowas gehen würde, die dann das dann aber selber gemacht haben am Ende des Tages natürlich.
Ja.
Also nein, also das ist schon, also für mich selber, für, mit anderen Leuten auch dann geholfen, wie meinen Eltern und so weiter. Ja. Und,
darf man das eigentlich mit sagen, nicht Tools. Quasi oder was? Ist das so?
Nein, also.
Nee, also ist gut. Ja. Du darfst jetzt quasi nicht Steuerberater quasi sein. Ne? Du darfst jetzt quasi nicht gegen Geld anderen Leuten helfen, ihre Steuererklärung zu machen. Dann wärst du halt Steuerberater.
Exakt. Ja, verstehe. Das hat auch kein Geld geflossen. Ja, ja. Aber wollte eher scherzhaft sein.
Ja, ja.
Im Grunde genommen, also ich habe quasi alles gesehen von mit Steuerberater. Jetzt auch für die Selbstständigkeit hatte ich das eine Zeit. Da habe ich auch jetzt für dieses Jahr geändert, weil ich das auch nicht eingesehen habe, weil das so einfach ist, weil ich gesagt habe, ich zahle 200 Euro im Monat für nichts quasi. Also nicht für nichts, aber nicht für das, was ich eigentlich bräuchte. Mhm. Oder nee, ich zahle zu viel, so, ich hätte gerne in weniger. Dann einmal mit direkt Elster, also quasi direkt Interface von Finanzamt. Also, und dann.
Das gibt's, das muss gar nicht,
Elster, dass
das
überhaupt mit, geht. Mit User Interface, also mit, ich glaube, Wieso habe ich mal gesehen, Taxfix habe ich mal gesehen. Da gibt's
auch viel Werbung für.
Da gibt's aber noch Smart Steuer, also. Es gibt so 1000 Programme, die alles gleiche machen. Das ist so wie wo man immer so gewitzelt hat, so, ja, das ist so ein ChatGPT-Rapper, also das ist eigentlich ChatGPT mit irgendeinem coolen Interface drauf. Das ist, also alles, was du an diesen Programmen kennst, ist eigentlich nur ein Elster-Rapper, wo die einfach quasi ein vereinfachtes User-Interface gebaut haben. Am Ende läuft das alles über die gleiche Infrastruktur im Hintergrund. Und der Mehrwert, den diese Tools bringen, die kosten irgendwie 20 Euro im Jahr oder was weiß ich denn. Also teilweise halt echt super günstig. Der Vorteil ist halt, dass die dich so ein bisschen durch diesen Fragebogen des Finanzamts leiten und dann quasi an richtigen Stellen einfach sagen, dass der Teil ist für dich irrelevant und dann skippt mir das jetzt quasi. Die machen keine Beratungsleistung im Sinne von, hier, mach doch mal, also vielleicht schon über dieses Chat, aber im Grunde genommen ist es, auch in deinem Fall wird es wahrscheinlich so sein, dass du sagst, okay, du hast halt irgendwie drei Sachen, die du angeben kannst. Da musst du nur wissen, welches Formular fällt, aber das kriegst du auch selbst. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, das kriegst du selbst über dieses Ältester-Ding voll gut hin. Und dafür zahlst du Zero und dann ist das Thema durch. So.
Spannend. Ja, ja, interessant. Muss ich mir mal einfach mal angucken. Weil es ist ja mittlerweile so weit, dass du einfach, das wäre ja noch cooler, dass du Dokumente quasi einscannen kannst so und der liest die Daten da raus. Ja, ja. Oder musst du selber dann gucken, an welcher Stelle steht welcher Posten?
Okay, also kommt drauf an, wenn du zum Beispiel jetzt so eine App nutzt, was die halt machen, ist hier dein Jahreslohnbescheid, scan den ein und dann wird das rausgezogen. Okay. Aber was die halt auch machen, ist, die fragen beim Finanzamt so, hey, darf ich auf das zugreifen? Und das Finanzamt kennt deinen Jahreslohnbescheid in der Regel. Das heißt, eigentlich nehmen die das von da. Also,
interesting. Okay.
Mittlerweile teilweise witzig. Und wenn es aber selber, also aber im Grunde genommen musst du selber nochmal kontrollieren, weil oft sind da irgendwie Fehler drin oder okay, sowas, aber das ist dann.
Okay.
Und der Rest, den musst du halt, du musst ja auch keine Belege mehr beim Finanzamt uploaden, du trägst einfach die Daten ein und dann gibt es manchmal Situationen, die sagen dir, hey, kannst du uns den Nachweis von dem Laptop schicken, den du da hier angegeben hast, just in case, und dann gehst du halt, loggst dich ein, machst einen PDF-Upload und dann ist das Thema durch. Also das ist super easy.
Natürlich. Ja. Cool. Vielen Dank, das war easy. Ja. Und im Sinne von AI fand ich nämlich ganz spannend noch, weil dieses Jahr ist mein, nach 7 Jahren läuft ja die Sperrfrist für die ersten VL-Leistungen quasi ab. Und jetzt habe ich gemerkt, glaube ich, habe jetzt 7 Jahre gearbeitet. Ich komme an meinen guten alten DK-Fonds ran bei der Sparkasse, Korbach. der damals investiert werden musste. Und das war jetzt, ist jetzt 25 quasi frei geworden. Und das fand ich ganz witzig, weil Michi war irgendwie nur letztens hier und hat er gesagt, irgendwie, er hat da irgendwie jetzt mit, na, macht das mit irgendeiner App, die irgendwie Oscar heißt. Irgendwie ist einfach so ein Ding von der Baderbank. Mhm. Also man, also ist, glaube ich, geht auf Scalable. Also ich glaube, es ist irgendwie Scalable Capital eigentlich und dann irgendwie Oscar wie Maske und dann irgendwie Baderbank eigentlich und so weiter und so fort. Weil Consors immer noch keine VL-Leistung anbietet und so und dann denkt und N26 auch nicht und dann fragt man sich immer, also das war meine Frage an den Bankier, sind VL-Leistungen, also aus deiner Perspektive, sind die irgendwie unattraktiv? Warum bietet nicht jede Bank einfach noch irgendwie einen Sparplan für irgendeine Billo-VL-Leistung an? Also ich habe mich gefragt, warum machen die das nicht einfach? Warum zwingen die mich als Kunden im Zweifel, dass ich zwei Banken betreiben muss, also spielen muss, weil die mir keine VL-Leistung bieten. Come on, mittlerweile haben alle welche Depots irgendwie untergebracht. Dann spar doch irgendein Billo VL-Leistung in irgendeinen Sparplan. Da habe ich mir gedacht, das kann für die nur irgendwie todesaufwendig sein oder irgendwelche regulatorischen Sachen, wo die keinen Bock drauf haben.
Ich glaube einfach, das ist so ein Nischending. Also ich glaube,
jeder Arbeitnehmer hat doch das Recht da drauf sozusagen, oder?
Ja, aber das Recht kann ja auch sein, du kriegst null.
Ah, okay.
Also und die also oft werden da einfach, glaube ich, einfach so, die meisten machen da einfach nehmen da irgendein Zinsprodukt, Sparbuch, irgendwie Bausparvertrag, irgendwas. Mhm. Ich glaube, das ist für die meisten das. Und ich glaube, diese Schnittmenge zwischen jemand macht VL und will Depot machen und ist so, wenn du das jetzt als Neobank anbietest, als N26 oder so. Das ist wahrscheinlich so, ja, wir haben das mal durchgerechnet, das sind so 10 Leute pro Bundesland, so im Jahr. Dann denkst du so, jo, allein dafür dir Gedanken zu machen, wie du das umsetzen willst. Also im Sinne von, du musst irgendwie das Produkt irgendwie sperren und dann, und wie machst du das mit der Steuer und Bescheide und,
ja, komm. Ja. Ach, witzig. Ja, okay. Ja.
Und man weiß wahrscheinlich auch, dass man sagt, okay, wir sind so cool, wenn jemand VL unbedingt machen will, dann das. Soll die doch zu ihrer Sparkasse gehen, das ist fein.
Ja, ja.
Die bleibt trotzdem Kunde bei uns. Und ich glaube, da ist das Thema damit auch gegessen. Und,
ja, auf jeden Fall bin ich gespannt, weil die Kombination mit dem Thema von gerade ist noch, das ist halt irgendwie bei diesem Oscar, denke ich, guck es einfach mal in Ruhe an. Das ist halt irgendwie so ein Robo-Advisor, das erste Mal in meinem Leben. Bin ich mal gespannt, was der coole Sache macht. Ich hoffe, dass da jetzt jeden Tag dann immer so kommt: Verkauf, Kauf, weil cool und so weiter. Keine Ahnung.
Ja, wahrscheinlich macht er gar nichts.
Ne? Das ist einfach nur.
wenn du doppelklickst, man machst auf Details. So DKV.
Ja, das wäre das Beste. Das wäre wirklich das Allerwitzigste, muss ich sagen. Aber dann, mal gucken. Aber dann bin ich trotzdem froh, dann habe ich trotzdem nicht noch 3-4 alte Konten in irgendeiner Sparkasse Korbach-Filiale, die mich einmal im Jahr anrufen und sagen: Herr Petzer, haben Sie nicht mal vor, ein Girokonto zu eröffnen bei uns? Und dann denen sagen, wie jedes Jahr, sage ich euch: Nein, ich war schon 100 Jahre bei euch, ich habe keinen Bock mehr bei euch zu sein, bitte lasst mich gehen, bitte lasst mich gehen. Naja, ich bin schon, aber ich muss auch zugeben, in dem Zuge habe ich auch das erste Mal, muss ich sagen, glaube ich, gemerkt, dass dann diese Neo-Broker, Neobanken, whatever, halt schon ein, was man auch mal liest, ne, einen Punkt haben, wo sie in der Regel schon dran sparen, das ist halt irgendwie Service und Beratung sozusagen, weil die App hat meinen Perso nicht richtig ausgelesen oder Postident oder keine Ahnung was, weil wir jetzt ja 2-3 Mal umgezogen sind und auf meinem Perso ist so ein Sticker mit die Straße und da kommt immer so ein Stempel auf diesen Sticker. Und der Stempel geht genau über die eine Zahl meiner Hausnummer sozusagen, deswegen kann man das nicht so gut erkennen. Und ich vermute, das hat die AI, der Scanner, nicht erkannt, weswegen ich jetzt einen Monat darauf gewartet habe, dass wo dann es kam so, hey, schön, dass Sie Ihr Konto eröffnet haben, bla bla bla. Ah, Ihr Konto wurde leider gesperrt, weil die Adresse abweichend ist. Und ich dann natürlich direkt darauf geschrieben. Das war am 16. Dezember. Direkt darauf eine Mail geschrieben. 5 Tage später nochmal eine Mail geschrieben. Dachte ich, okay, es ist jetzt Weihnachten. Geguckt, ob es irgendwie einen Chat gibt. Es gibt einen Chat, da ist aber nie jemand drin. Also steht von 9 bis 18 Uhr und jedes Mal steht, leider ist kein Mitarbeiter hier zur Verfügung und so weiter. Dann habe ich, es gibt noch ein Kontaktformular. Dann habe ich das Kontaktformular natürlich auch noch genutzt. Dann habe ich 3-mal über das Kontaktformular geschrieben und erst vorgestern oder so, also letzten Donnerstag oder so, als ich so geschrieben habe, so, ey Leute, ganz ehrlich, ich habe jetzt schon meinem Arbeitgeber gesagt, bitte überweist das Geld auf dieses VL-Konto. Es ist langsam super nervig. Könnt ihr bitte mal antworten? Dann kam einen Tag später so, Ihr Konto wurde eröffnet. Herzlichen Glückwunsch. Und ich dachte so, das hätte doch auch schneller haben können, Mann. Meine Fresse, ey. Und dann merkt man wieder, ja gut, wenn man halt wahrscheinlich keine Anliegen, aber ehrlicherweise mit Consors oder N26 hatte ich nie solche Probleme so, servicemäßig. Ja, ja. Aber da merkt man wahrscheinlich, ja gut, da sind einfach keine Mitarbeiter für abgestellt. Das ist halt irgendein VL-Tool von irgendeiner Bank, so von Scalable oder so wahrscheinlich dann. Das läuft oder läuft halt nicht. Und da guckt halt einmal im Monat jemand in die Mails von den 10 Leuten aus dem Bundesland und fixt dann im Zweifel das Problem.
Ich gucke so, wer meldet sich wie häufig? Oh, diese Person hat sich jetzt schon 30 Mal gemeldet. Das muss wahrscheinlich dringend sein. Ich guck mal morgen drauf.
VL-Leistung, was ist mit ihm denn los? Warum meldet er sich deswegen so wichtig? Ja.
Okay. Ich dachte, das ist so ein Spaßprodukt. Jetzt musst du es wirklich machen. Oh, shit.
Ja, das war noch meine kleine Erfahrung mit Service AI, Banken und mal gucken, was Steuererklärung bald so mit sich bringt. Bin ich mal gespannt.
Oh ja, ja. Immer wieder schön, dass man sich auch so Gedanken machen muss um sowas. Ne? Das ist das, wo ich mir immer so denke, oh, ich hoffe, irgendwann mal haben wir es so einfach quasi, dass man sich einfach steuermäßig gar keine, also dass man überhaupt eine Erklärung abgeben muss. Das ist einfach so.
Ich habe mir noch
überlegt, einfach so easy sein.
Ob es wie so eine Trennung ist. Also ich meine, wann sage ich es ihm, so, dass wir uns trennen quasi? Weil ich habe jetzt heute die Mail bekommen für die Steuererklärung 2023, kam heute so. Das heißt, die für 24, also kann ich ja auch früher machen. Also ich kann die ihm ja auch dann, glaube ich, kommen die meisten Sachen so im März oder so. März, April, irgendwie so, dann kommen die meisten Sachen. Oh. Und ob ich dann sage, so, jetzt, das ist unsere letzte gemeinsame, weil da muss ich aber ja drauf achten, weil du hast ja andere Fristen mit Steuerberater und ohne. Da muss man ja so ein bisschen gucken, weil jetzt die für 24 könnte ich wahrscheinlich schon selber machen, theoretisch. Aber die für 23 könnte ich nicht mehr selber machen, sozusagen. Die wäre wahrscheinlich meine Frist abgelaufen. Ne?
Ja, genau. Ja, wobei, ich glaube, du musst halt deinem Finanzamt auch Bescheid sagen dann. Also, das musst du dann machen, also weil du dem quasi sagst, ja, bitte nicht mehr, so, dann musst du das Mandat wegnehmen und dann musst du dem Finanzamt sagen, ab jetzt mache ich selber, also alles, was von, bitte alles jetzt zu mir schicken, nicht mehr dahin. Mhm. Und dann kannst du, und dann sagen die auch, okay, damit ändern sich ihre Fristen, bitte sehen Sie zu, dass sie jetzt, weiß ich, bis Sommer irgendwann die für 24 bei uns dann einreichen und nicht mehr erst im Winter, wie sonst halt immer.
Mhm. Aufregend. Ja. Aber meinst du, er ist dann traurig? Ist er sauer, wenn ich gehe?
Ja, weil du wahrscheinlich der beste Kunde bist im Sinne von Aufwand zu ertragen.
Wahrscheinlich schon. Das ist wie mit dem Demeka-Typen damals, weißt du noch, wo der so richtig sauer war, als ich von der Versicherung gegangen bin. Hat gesagt, ich möchte die Berufsunfähigkeit nicht.
Ja, aber das ist ein wichtiges Signal auch, ne, dass man halt solchen Leuten auch so zeigt, hey, guck mal, du hast jetzt immer so gut Geld bekommen für, du hast eigentlich halt null Aufwand und das ist halt nicht mehr Zeit gewesen. Change mal dein Game, so. Ja.
Ich habe jetzt eine AI, die das für mich macht.
Ja, ist immer gut AI.
Alrighty. Rappen wir das ab.
Ribbity-wap. Let's go.
Ciao.
Peace out.